Zunächst ein herzliches Dankeschön, dass ihr heute Abend gekommen seid. Ehe ich ein weiteres Zeugnis von den Atomphysiker Heisenberg euch heute Abend sage, möchte ich mich für die, die mich noch nicht kennen, vorstellen. Ich bin im Jahr 1974 von meinem Herrn in den evangelistischen Dienst berufen worden und habe in diesen über 40 Jahren viele Länder besuchen dürfen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Der ausschlaggebende Punkt war 1974 im Frühjahr ein Besuch in Rumänien. Da haben sich in Rumänien so viele Leute bekehrt, das war eine Erweckung. Die Brüder haben mir später gesagt, wir haben gehört von Zeiten von Finney, von Wesley, von Spurgeon, wie sie alle hießen. Aber das, was der Herr in diesen Tagen getan hat, das kann nur Gott tun. Erweckung ist immer Gottes Sache. An einem Abend habe ich erlebt, wie in einer Gemeinde in Rumänien 22 Leute auf den Knien lagen und Gott um die Vergebung ihrer Sünden gebeten haben. Und viele treffe ich heute manchmal noch. Ich habe ihren Namen längst vergessen. Und dann sagen sie, weißt du damals, meistens sind sie heute inzwischen in Deutschland. Aber so ist das, das war der Anfang. Und in diesen Jahren hat Gott seine Berufung immer wieder bestätigt. Und das ist Gottes Sache, wenn jemand zum Glauben kommt. Und auch heute Abend geht es nicht darum, dass wir einen vollen Raum haben oder einen schönen Abend. Meine Lieben, ich möchte ganz deutlich sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und es geht heute um die Corona-Sache hin und her. Für mich ist es schon fast eine Einspielung in die antichristliche Zeit. Der Antichrist wird totalen Gehorsam fordern. Wir waren letzte Woche zu einer Bibelwoche in Zavelstein mit Michael, der ja am Mittwoch hier sein wird. Und dann wurden wir eingeladen zum Kaffee, weil jemand Geburtstag hatte, in ein größeres Kaffee in Zavelstein. Und dann kommt der Kellner mit einigen Zetteln, da mussten wir unsere Adresse, unseren Namen aufschreiben, die Telefonnummer. Da haben wir gesagt, für was? Ja, wenn ein Corona-Fall ist und so weiter. Es ist eine Einübung für eine Zeit, wo von den Menschen totaler Gehorsam gefordert wird. Und wenn das soweit ist, dann müssen wir sagen, wie nah muss dann das Kommen unseres geliebten Herrn sein, was in der Bibel immer wieder vorausgesagt wird. Und da muss man die Frage stellen, werde ich dabei sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um seine Brautgemeinde zu sich zu holen? Wir haben mit meiner ersten Frau 3 Kinder, die alle 3 Familie haben. Eine davon ist die Frau von Michael Röhlich, das ist unser Jüngste. Und meine Frau ist vor nahezu 7 Jahren, reicht 6 Jahren, am Herzinfarkt plötzlich heimgegangen. Geboren bin ich in Vielau, dann wohnte ich 53 Jahre in Kirchberg. Und dann hat mir Gott noch einmal eine liebe Frau geschenkt, deren Mann ich vor 13 Jahren etwa beerdigt habe und hat uns in Rebesgrün bei Auerbach noch mal eine gute, glückliche Zeit geschenkt. Vielleicht so viel. Wer mehr wissen will, viele kennen mich durch den Rundfunk. Wir waren öfter in Israel und dann saßen wir im Flugzeug. Und dann sagt mir jemand, du wirst beobachtet, da sind 2 ältere Damen, die sprechen über dich, sagte er sowas. Dann ging ich den Gang entlang zur Toilette, auf einmal sprechen sie mich an. Sind Sie Bruder Weidensurfer? Ich sag, wieso kennen Sie mich denn? Wir haben Sie an der Stimme erkannt vom Rundfunk. So ist das manchmal. Und ich bin dankbar, dass auf diese Weise über BBN Radio, über HBR Heugelbach und andere zwei Rundfunksender das Evangelium um den ganzen Erdball geht. Da wollen wir recht dankbar sein. Nun, ihr Lieben, wenn wir uns heute das Thema gestellt haben, Glaube an Gott, Spinnerei oder Wahrheit, das ist die wichtigste Frage im Leben. Warum? Man muss sich die Frage stellen, wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Wisst ihr, wir werden laufend belogen. Und die größte Lüge wird durch die Evolutionstheorie den Menschen vermittelt. Und die Menschen glauben das. Und ich bin dankbar, dass wir viele Gläubige, viele Kinder Gottes haben, auch in sehr intellektuellen Kreisen. Ich habe einige Freunde, die Professoren sind. Und die bilden sich gar nichts darauf ein. Zum Beispiel Werner Gitt, ich duze mich mit ihm. Einer, der an alle Universitäten ein Schreiben gemacht hat, um ihnen den Irrtum der Evolution klarzustellen. Leider dann keine Antwort. Die wissen genau, um was es geht, aber sie wollen es nicht wahrhaben, weil sie dann an den lebendigen Gott glauben müssten. Und dieser Atomphysiker Heisenberg, der hat noch einen Ausspruch getan. Der hat gesagt, unsere Welt, in der wir leben, gleicht einem Ozeanschiff. Auf diesem Schiff funktionieren viele Dinge. Das Steuer funktioniert, die Maschinen funktionieren, die Küche natürlich auch, alles in Ordnung. Aber eins hat das Schiff nicht, einen Kompass. Und ein Schiff ohne Kompass ist ziellos. Ein Schiff ohne Kompass fährt irgendwann auf ein Riff oder landet auf einer Sandbank oder irgendwas. Das ist lebensgefährlich, wenn ein Schiff keinen Kompass hat. Und diese Welt, in der wir leben, hat keinen Kompass, hat kein Ziel. Wenn ich heute Abend die Menschen in eurer Umgebung bis Glauchau oder Chemnitz, St. Egidien oder Oberlungwitz, Unterlungwitz einmal fragen würde, wozu lebt ihr denn? Was ist das Ziel eures Lebens? Wisst ihr, was die sagen würden? Vielleicht mal einen schönen Tod zu haben. Aber diesen schönen Tod, den gibt's nicht. Und was kommt danach? Das ist die Frage. Ihr Lieben, es ist ungebildet, total ungebildet, zu behaupten, dass es keinen Gott gibt. Wenn es keinen Gott gibt, sind wir lauter Zufälle heute Abend. Und das ist nicht wahr. Ich möchte dazu etwas lesen aus der Bibel. Ein uraltes Wort. Und dieses Wort ist wahr. Da lesen wir in Hebräer 11. Ich habe die Luther-Übersetzung heute Abend mitgebracht. Und da lesen wir: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Denn durch diesen Glauben haben die Alten Zeugnis empfangen. Durch den Glauben merken wir oder erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist, so dass alles, was man sieht, aus dem geworden ist, was man nicht sieht. Dazu wollen wir uns heute Abend von der Bibel einiges sagen lassen. Und wenn ich jetzt den Atomphysiker Heisenberg zitiert habe, da will ich damit sagen, dass schlaue Köpfchen, Wissenschaftler, immer wieder die Gottesfrage gestellt haben. Da ist der erste Astronaut auf dem Mond und liest auf dem Mond die Bibelworte: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das waren Leute, die nicht vom Pappe waren. Leute, die sich gefragt haben, wozu leben wir? Deswegen habe ich auch, als ich zur Kur war im letzten Jahr, dieses Traktat geschrieben: Was ist der Sinn deines Lebens? Geboren, um zu sterben, ist das wirklich so? Das ist die wichtige Frage. Die Welt, in der wir leben, steuert wie dieses Ozeanschiff ohne Kompass, weil es kein Ziel und keine Hoffnung hat. Und wenn es um Gott, um Himmel, um Glauben geht, gibt es viele, die lächeln. Leute, die wirklich nachdenken, stehen vor der Gottesfrage: Was soll das alles? Wissenschaft versucht, hin und her zu ziehen und das zu erklären. Da ist ein Wissenschaftler, der sich Evolutionist nennt und der zum Ausdruck gebracht hat, die Evolution ist der größte Quatsch, den es überhaupt gibt. Und da wurde er gefragt: Wie können Sie als Evolutionist das sagen? Ja, aber warum glauben Sie dann nicht an den Schöpfergott? Und dann hat er gesagt: Weil ich nicht will, dass es einen Gott gibt. Und das ist traurig. Er wusste, die Evolution kann mir nicht helfen, aber er hat den Weg, den Gott uns Menschen gezeigt hat, nicht angenommen. Und das ist schade und das betrifft viele Menschen. Und es ist wichtig, was der lebendige Gott selbst dazu sagt. Wenn wir die Bibel als das weit verbreitetste Buch der Welt einmal anschauen, nicht der Koran, die Bibel, dann wissen wir, dass nicht Menschen Gottes Wort geschrieben haben, sondern Gott selbst. Lesen wir das erste Buch der Bibel, das erste Buch Mose und die Offenbarung, dann ist das wie ein Guss und die Menschen haben Jahrhunderte voneinander entfernt gelebt. Und das ist kein Zufall. Für Menschen, die wir in dreidimensionalen Denken geschaffen worden sind, heißt es, dass wir Gott suchen und er lässt sich finden. Wir Menschen sagen, es gibt außer diesen drei Dimensionen nichts mehr. Und das ist nicht wahr. Für den Menschen, der im Irdischen nur lebt, gibt es hier keine Hoffnung. Der sagt, mit dem Tod ist alles aus. Drei Ellen unter die Erde und dann ist Feierabend, Ellenbogengesellschaft. Das kennen wir ja. Aber Gott macht uns deutlich, ich habe dort im Himmel eine Heimat, eine Wohnung für dich bereitet. Und wir wollen uns heute Abend zeigen lassen, wie man zu Gott kommen kann. Und ich sage schon ganz klar, nur über einen Weg, und dieser Weg heißt Jesus Christus. Außer ihn gibt es kein Heil. Der Mensch glaubt, dass die Materie das einzig Beständige ist, was es überhaupt gibt. Und das kann nicht sein. Und gerade die Wissenschaft, die wahre Wissenschaft, hat bewiesen, dass die Bibel recht hat. Und das, was Gott gesagt hat, richtig ist. Und wenn wir unsere Zeit anschauen, ich könnte heute Abend Dutzende Bibelstellen nennen, wo die Zeit, in der wir leben, ganz klar beschrieben wird. Und da kann jeder Mensch erkennen, dass die Bibel keine Widersprüche enthält. Da haben sich hunderte Prophetien längst erfüllt. gerade wenn man nach Israel schaut, Israel, das Wunder der Weltgeschichte. Wer hätte geglaubt, dass 1948 der Staat Israel ausgerufen würde? Und bis heute Zankapfel. Und das sagt die Bibel ganz klar. Also wir erkennen, dass Gottes Wort nicht ein Märchen ist, nicht ein schöner Roman, sondern für den, der die Worte annimmt, das Leben, das ewige Leben. Und doch gibt es in dieser sichtbaren Welt Dinge, die wir nicht greifen können. Da gibt es Menschen, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich sage dann ein bisschen zynisch manchmal, das stimmt ja gar nicht. Doch, ich sage, hast du den elektrischen Strom schon mal gesehen? Hast du die Luft, die du atmest, schon mal gesehen? Hast du als Kraftfahrer schon mal die Radarwellen gesehen, wenn man blitzt? Und dann kann man diese Fragen, die Rundfunkwellen, die Fernsehstrahlen und so weiter, die Röntgenstrahlen, man könnte das ins Unendliche erweitern. Wir wissen, das ist da, aber wir können es nicht fassen. Und warum glauben wir nicht, dass es einen lebendigen Gott gibt? Weil unsere Augen, unsere Ohren, unsere Sinne nur auf dieses dreidimensionale Denken, ich sag mal, geeicht sind. Aber darüber hinaus gibt es bei Gott unendlich andere Dimensionen, die wir noch nicht erahnt haben. Zum Beispiel können wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9, im Neuen Testament nachlesen, dass Gott für die, die ihn lieben, Dinge bereitet hat im Himmel, die kein menschliches Auge gesehen, die kein menschliches Ohr gehört hat, die in keines Menschenherz gekommen ist. Eine völlig andere Welt. Und wir freuen uns auf den Augenblick, wo der Herr Jesus Christus wiederkommt, um uns heimzuholen in den Himmel. Und das können wir nachlesen, 1. Thessalonicher 4 oder 1. Korinther 15. Das Neue Testament ist voll davon. Und im Alten Testament wird das angedeutet. Also unsere Sinne, unsere Organe sind begrenzt auf diese drei Dimensionen. Es gibt also eine sichtbare Welt, die wir wahrnehmen. Es gibt aber auch eine unsichtbare Welt. Und wir müssen zugeben, in dieser sichtbaren Welt gibt es viele Dinge, die eigentlich zur unsichtbaren Welt gehören. Und wir gehen mit ihnen um. Zum Beispiel, wir als Christen, die im Grunde Menschen sind, die nicht behaupten, wir sind besser wie die anderen, die aber die Gnade Gottes angenommen haben, die vor Gott ihre Knie gebeugt haben und ihr Leben, was in Schuld war, in Ordnung gebracht haben. Man denkt immer, die Christen sind die bessere Kaste und dann weiß man um die Fehler der Christen. Darum geht's nicht. Es geht um mich ganz persönlich. Wie ist mein Verhältnis zu Gott? Und da gibt es viele Menschen, auch in eurer Umgebung, wenn ihr mit ihnen sprecht, da sagen die, na klar glaube ich, dass es ein höheres Wesen gibt. Na klar glaube ich, dass es einen Gott gibt. Wisst ihr, auch die Teufel glauben und zittern vor Gott. Aber es gibt nur einen Weg zu Gott. Und der Herr Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Wenn man zu Gott kommen will, wenn man in die Familie Gottes aufgenommen werden will, muss man Jesus Christus als seinen Heiland kennen. Und bei unserem Gott gibt es eine ganz andere Welt. Man muss sich einmal vorstellen, dass wir Menschen auf diesem winzigen Planeten Erde leben. Wir rechnen heute mit Millionen von Lichtjahren. Für Gott ist das überhaupt kein Problem. Für Gott existieren keine Lichtjahre. Da existiert keine Zeit. Für Gott existieren keine Entfernungen. Er ist ein Gott, den wir menschlich überhaupt nicht begreifen können. Wenn wir in 1. Mose lesen, 8-mal, und Gott sprach, und es ward. Und er sprach, es werde Licht, und da ward Licht. Und er sprach, es wird ein Universum, Sonne, Mond, Sterne. Das können wir menschlich überhaupt nicht nachvollziehen mit unseren winzigen Grips. Und wisst ihr, und dann sagt der Mensch, ich glaube, dass es keinen Gott gibt. Wisst ihr, wie primitiv das ist? Wir leben jeden Tag aus der Hand Gottes. Nehmen wir an, Gott würde sagen, wisst ihr Menschlein, ich lasse mal die Erde ein bisschen langsamer um die eigene Achse drehen. Oder ein bisschen schneller. Dann würden wir erfrieren oder verbrennen. Gott hat das genau festgelegt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ganz präzise. Und wenn es lange nicht regnet, wir haben kein Wasser, dann sagen die Menschen, warum lässt das der liebe Gott zu? Wisst ihr, wenn wir was Gutes haben, sagen wir, haben wir gemacht. Gibt es etwas, was wir vielleicht durch unsere Industrie oder was weiß ich verschuldet haben, dann sagen wir, warum lässt Gott das zu? In dieser Welt leben wir, und ich hoffe nicht, dass wir in diesen Tenor unserer Mitmenschen einstimmen. Wir müssen glauben, weil unser menschlicher Horizont begrenzt ist, sehr begrenzt, aber wir müssen dem, was Gott gesagt hat, glauben. Wir glauben heißt nicht beweisen. Beweis mir mal Gott. Ich habe vielen Leuten gesagt, fang an, ernstlich zu Gott zu beten. Und ich kenne etliche, die das getan haben. Und bete ernstlich, oh Gott, wenn du lebst, wenn du alles geschaffen hast, wenn auch wir Menschen aus deiner Schöpferhand hervorgegangen sind, dann gib dich mir zu erkennen. Dann schenke, dass ich glauben kann, dass eine Frau gewesen, die Mutter Lehrerin, der Vater Professor, und in der Schule, in der Mittelschule, hatte sie eine gläubige Freundin. Und die hat ihr den Rat gegeben, hat gesagt, bete doch ernstlich zu Gott. Und dann sagte sie mir, da wurde mir der Schleier vom Augen genommen. Da habe ich erkannt, ohne Gott kann es nicht geben. Ich will euch nur mal ein kleines Beispiel mitteilen, wie das heute so begründet wird. Die Atheisten, die Gottesleugner, die sagen Folgendes. Indem sie auf die Milliarden von Atomen hinweisen, die in ungeheuren Zeiträumen von Unmengen von Energie bombardiert wurden. So sagen sie. Aber wo die Energie herkommt oder herkam, das können sie nicht sagen. Aber das behaupten sie. Und dann sagen sie, und zufällig zielte das hin zur Entstehung einer Urzelle. Das ist eine Urzelle entstanden. Und diese Urzelle konnte sich nicht nur reproduzieren, sondern auch weiterentwickeln und nach die höheren Lebewesen hervorbringen. So sagen sie, die Evolutionisten. Und demgegenüber muss man ihnen Folgendes sagen. Ein einfaches Eiweißmolekül, Lactoglobulin, das weiß jeder Wissenschaftler, beinhaltet 5941 Atome in sich. Und die sich in einer präzisen Reihenfolge befinden. Da kann man nicht sagen, Atom 41 kommt nach Atom 500. Nie und nimmer. Eine präzise Reihenfolge ist das. Und dann muss man sagen, dass dieses Molekül nur ein Bruchteil einer Urzelle ist, sodass die Chancen für die Entstehung solchen Moleküls so unwahrscheinlich gering ist, dass man sich keine Vorstellung davon machen kann. Nehmen wir jetzt an, wir würden 5.941 Puzzleteile nehmen. Und die Puzzleteile ergeben ja ein Bild. Und wir würden diese Puzzleteile 1 Milliarde Jahre immer in die Luft werfen, immer in die Luft. Meinen wir, dass in diesen Milliarden von Jahren einmal das Bild zustande käme? Das habe ich einer Lektorin für Philosophie gesagt. Sie kam zur Evangelisation, um zuzuhören. Sie wurde eingeladen von einem Schüler und hat am Ende mit mir diskutieren wollen. Diese Frau war mir natürlich in ihrem Stoff überlegen. Aber dann habe ich dieser Frau die Frage gestellt. Ich habe noch nie sowas erlebt. Die ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Sie konnte mir keine Antwort geben. Und dann habe ich mit der Frau gebetet. Da sieht man, auf welchen wackeligen Füßen das ganze Gebäude steht. Und viele Leute glauben das, weil sie nicht an Gott glauben wollen. Leider. Also die Menschen, die zu Gott kommen müssen, müssen glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und Gott wartet auf uns. Er wartet auch heute Abend auf uns. Es gibt eine Menge Beispiele, zum Beispiel Voltaire, der Gottesleugner. Der hat gesagt, die Bibel sagt, dass 12 Männer genügt haben, das Evangelium aufrecht zu halten. Ich will ihm beweisen, dass einer genügt, alles zu zerstören. Wisst ihr, als Voltaire gestorben ist, sagte die Krankenschwester, ich habe noch nie einen Menschen so schrecklich sterben sehen. Und seinem Unglauben zum Trotz ist in seinem Haus heute eine Bibelgesellschaft. So antwortet Gott, der lebendige Gott. Oder wenn wir an Nietzsche denken, der gesagt hat, Gott ist tot, er riecht schon. Und viele Leute, viele Philosophen haben dem Mann geglaubt. Wisst ihr, wo er endete? Im Irrenhaus. Und man könnte viele, viele Beispiele dazu sagen. Und die Menschen wollen belogen sein und glauben diesen Unsinn. Leider, leider. Glaube wird bestätigt. Und wisst ihr, wir glauben doch nicht etwas, was es gar nicht gibt. Oder wenn wir beten, beten wir nicht in den luftleeren Raum, sondern wir wissen, unser Gebet wird erhört. Ich könnte euch heute Abend den ganzen Abend füllen von Gebetserhörungen, die wir erlebt haben. Und Gott hat nicht unsere Wünsche immer erfüllt. Aber Gott hat uns den Ausweg gezeigt und es sind viele hier heute Abend, die das genauso erlebt haben. Und das macht uns so dankbar, dass Gott sein Wort bestätigt. Und der Glaube an den Schöpfer und an die Schöpfung ist so einfach. Aber man braucht einen riesengroßen Glauben an die Evolution zu glauben. Und ich habe nur ein Beispiel genannt. Man könnte viele Beispiele hinzufügen. Ein Beispiel, was ich vor vielen Jahren erlebt habe, war der Tod meiner ersten Schwiegermutter. Wir hatten Ostern viele Gäste im Haus, zwei Familien mit Kindern. Und Ostersamstag klopft die Schwiegermutter und sagt, mir ist ganz übel, hol den Arzt. Der Arzt kam, winkte mich nach draußen und sagte, ihre Schwiegermutter hat einen Hinterwandherzinfarkt. Ich gebe ihr jetzt 3 Spritzen. Es kann sein, dass sie schon stirbt nach diesen Spritzen. Die hat die ganze Nacht noch gekämpft und überlebt. Meine erste Frau war die ganze Zeit bei ihr. Früh 6:30 habe ich eine innere Mahnung, ich muss jetzt nach ihr schauen. Und da sagt meine damalige Frau, ist gut, dass du kommst, die Mama geht heim. Ich habe dann einen der Brüder, die im Haus waren, es waren Engländer, geweckt. Und sie atmete nicht mehr. Und dann haben wir mit ihr noch gebetet. Und wo ich Amen sagte, sagt sie noch ein lautes Amen. Und dann merkten wir, wie die Engel da waren, Geist und Seele abzuholen ins Paradies. Und das bewirkt der Glaube. Wir wussten, sie geht heim zu ihrem Herrn in eine ganz andere Dimension, erlöst von der Dimension des Irdischen, des Materiellen. Das ist etwas, was ich erlebt habe. Und Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. So ist der Glaube nicht Illusion, wie es die Atheisten sagen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, wie die Atheisten das Glaubensbekenntnis umgedeutet haben, bewusst umgedeutet. Ich werde es euch mal zu Ohren bringen. Da sagen die Atheisten, ich glaube an den Menschen, den Allmächtigen, Schöpfer aller Werke und an die Technik, die alles beherrscht, die empfangen ist vom menschlichen Geist, geboren von der Wissenschaft, gelitten unter der Rückständigkeit, auferstanden unserer Zeit, zum höchsten Wert erhoben, so dass sie einst richten wird die lebendigen und toten Völker. Ich glaube an den guten Geist des Menschen, an die herrschende Klasse, an die Gemeinschaft der Menschen, die guten Willens sind, und an ein besseres Leben, eine herrliche Zukunft und den ewigen Bestand der Materie. Stellt euch das mal vor. Ich habe da drunter geschrieben, denkst du, Psalm 14, Vers 1, Psalm 24 und andere. Aber das haben diese Menschen wirklich geglaubt, diesen Unsinn. Und wenn man die Welt ansieht, sie wird immer krimineller, immer böser. Überall brennt es in dieser Welt. Und dann solche Worte. Und Glaubende haben Hoffnung, die haben Gewissheit. Wisst ihr, wie herrlich es ist, wenn man Gewissheit hat? Wenn man die Gewissheit hat, nach dem Tod geht's weiter. Wir als Gläubige, als Christen wissen, das Schönste kommt noch und da freuen wir uns darauf. Und wieso haben wir diese Gewissheit? Diese schenkt uns der Geist Gottes. Wir wissen um Gott Vater, um Gott Sohn, um Gott Heiliger Geist. Und der Geist Gottes, Gott der Vater, hat vor den Uranfängen der Erde den Heilsplan festgelegt. Er weiß von Anfang an das Ende. Er wusste um den Sündenfall der ersten Menschen. Er weiß auch um unsere Sünde. Von jedem kennt er genau die Schuldakte. Vor ihm ist nichts verborgen. Wir haben heute die feinsten Computer. Wie viel mehr unser Gott, der alles weiß und alles kennt. Und dann macht er uns klar, du bist ein Sünder. Es gibt auf dieser Welt keinen Gerechten. Und da hat er schon damals den Plan der Erlösung festgelegt. Und dann hat er nur einen gefunden, der diesen Plan ausführen konnte, weil kein Mensch sauber war, ohne Sünde. Es gab keinen. Und dann sendet er seinen geliebten Sohn, den Herrn Jesus, in diese Welt. Und dann kennen wir Weihnachten und feiern es, aber denken nicht mehr darüber nach, dass Gott Mensch wurde, um uns zu erlösen. Und dann stirbt er am Kreuz, nicht als Märtyrer, nicht als Sozialreformer, nicht als guter Mensch, sondern als Opfer, als Stellvertreter für unsere Sünden. Und ich darf sagen, für deine Sünden, auch für meine Sünden, ist er dort am Kreuz gestorben. Und jetzt ruft er uns zu: Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Und was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Diese Botschaft in uns klar zu machen. Es ist die feine, leise, mahnende Stimme, die sagt: Bekenne deine Lebensschuld, komme zu dem Herrn Jesus. Er hat am Kreuz auch deine Sünde getragen. Und der uns dann auch die Gewissheit schenkt. Wieso kann man die Gewissheit haben, dass wir Gottes Kinder sind? Wer seine Schuld bekennt, wer den Herrn Jesus heute Abend im Glauben, im Gebet in sein Herz aufnimmt, denen gibt der Geist Gottes Gewissheit, indem er sich mit unserem Geist eins macht und sagt uns: Jetzt bist du ein Gotteskind. Und das ist Heilsgewissheit. Und das brauchen wir. Ohne diese Gewissheit haben wir kein ewiges Leben. Und viele Menschen rechnen nicht mit der ungewissen Zukunft, sondern sagen: Die Hauptsache, ich habe keine großen Schmerzen. Oder dann gibt es sogenannte sanfte Sterben, man lässt sich eine Spritze geben und dann ist alles vorbei. Denkst du? Und dann schlagen die Menschen die Augen auf. Kein Mensch ist in der Auflösung seiner Existenz begriffen. Von Adam an sind alle Menschen dort, was sie verdient haben. Da gibt es nur zwei Orte. Einen Aufbewahrungsort zum Himmel, Paradies genannt, und einen Aufbewahrungsort zur Verdammnis. Und das sagt uns Lukas in seinem 16. Kapitel sehr klar mit dem reichen Mann, den armen Lazarus. Aber dort geht es nicht darum, dass die Armen in den Himmel kommen, die Reichen in die Hölle. Darum geht es nicht. Da geht es darum, wofür man sich entschieden hat. Und das ist die Botschaft auch für diesen Abend. Wie kann man das den Leuten noch sagen? Wir werben nicht für eine Kirche. Wir werben nicht für eine Gemeinschaft. Aber wir wollen jedem sagen: Lass dich versöhnen mit Gott. Und Glaubende machen Erfahrung mit dem Herrn. Ich habe schon gesagt, sie haben Gebetserhörung. Sie bitten dem Willen Gottes entsprechend. Gott ist kein Wunschzettelerfüller. Gott wird nicht alle unsere Wünsche erfüllen. Hat er auch nie in meinem Leben. Aber Gott gibt das, was wir brauchen. Und da wollen wir so dankbar sein. Und das zu erleben ist herrlich. Und sie sind überzeugt von Dingen, die man nicht sieht. Und wenn Jesus Christus im Herzen ist, dann wird man still und froh, weil man weiß: Ich habe Vergebung und ich habe ein Ziel. Ich bin nicht ziellos auf dem Weltenmeer dieser Zeit. Da kommt eine Frau, eine alte Frau, die gläubig war, zu einer Versammlung, die ein Gottesleugner ausgeschrieben hatte: Ich werde heute Abend beweisen, dass es keinen Gott gibt. Und da waren viele Neugierige gekommen. Und auch die alte Frau. Und dann fordert er, nachdem er viele sogenannte kluge Worte gesagt hatte, zur Diskussion auf. Und jeder hat sich gewundert, dass die alte Mutti da nach vorn kam und hat gesagt, mein Herr, Sie haben jetzt kundgetan, was Ihr Unglaube für Sie getan hat. Jetzt möchte ich Ihnen erzählen, was mein Glaube an den lebendigen Gott in meinem Leben bewirkt hat. Und dann berichtet sie, was sie alles durchgemacht hat. Mann gestorben, Kinder gestorben und wie sie ihr Vertrauen immer wieder auf Gott setzte. Als sie geendigt hatte, sagte sie ihm, so, jetzt habe ich Ihnen erzählt, was der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Heiland für mich getan hat. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, was Ihr Glaube, dass es keinen Gott gibt, für Sie getan hat. Mit knallrotem Kopf hat dieser Mann das Lokal verlassen. Da gibt's eine Menge Zeitzeugen. Die anderen haben dann Applaus gegeben. Aber diese Frau, ich staune über ihren Mut, hat das klar bezeugt. Solche Leute brauchen wir, die auch diesen Leuten wirklich den Mund stopfen, die anderen nur belügen. Und wisst ihr, wie herrlich es ist, wenn man auch in der Todesstunde, und der gehen wir alle entgegen, sagen kann, mein Leben war für mich Christus und Sterben Gewinn. Ich weiß, ich gehe heim. Ich weiß, ich habe eine Wohnung dort im Vaterhaus. Aber was müssen wir glauben? Viele Menschen haben den Glauben an den Herrn Jesus angenommen, haben gewusst, am Kreuz von Golgatha hat der Herr Jesus auch meine Sünde bezahlt. Und er hat den Weg freigemacht zur Rettung. Und ich darf zu dem Herrn Jesus kommen. Und durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Wir sind keine Zufälle. Und das ist ganz wichtig. Gott hat diese Erde geschaffen, nicht der Zufall. Gott hat uns Menschen geschaffen. Gott hat Adam geschaffen vom Erdboden. Viele Menschen wollen das nicht wahrhaben, aber nach 20 Jahren öffnen wir ein Grab und der Mensch ist wieder zur Erde geworden. Von der Erde bist du genommen, zur Erde wirst du zurückkehren, so wie es Gott gesagt hat. Aber der Mensch ist eine Dreiheit. Der Mensch ist Geist, der Mensch ist Seele, der Mensch ist Leib. Ich habe in diesen Jahren auf über 100 Friedhöfen Beerdigung machen dürfen. Über 600 Beerdigungen. Und da stand es mir immer wieder neu vor Augen, wenn ich am Grab eines Gläubigen stand. Das ist nur die Hülle, die verwest. Aber unser Bruder, unsere Schwester ist beim Herrn in einer neuen Dimension. Und das muss man wissen, wenn man von dieser Erde geht, dass man heimgeht oder hoffnungslos verloren ist. Wisst ihr, als der reiche Mann in Lukas 16 seine Augen aufschlug und gemerkt hat, dass er in Qualen ist, da hat er gemerkt, es ist zu spät. Und dort begegnen sich Opfer und Täter. Dort ist auch Hitler und dort ist auch Stalin und Mao Zedong. Und dort sind all die, ich hatte früher einen Chef, wo ich im Beruf war, seine Mutter war gläubig. Ich habe ihm oft gesagt, Hans, bedenke, dass deine Mutter für dich gebetet hat. Hat er immer gesagt, Dieter, bitte nicht weiter. Und dann höre ich, wie er gestorben ist. Da hat er geschrien, die Hölle ist vor mir, ich brenne schon. Zu spät. Keine Hilfe mehr. Weinend wirst du draußen stehen, bittend lass mich ein. Händeringend wirst du flehen, doch zu spät wird's sein. Was wir heute Abend glauben müssen, dass Gott seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, für alle Menschen ausnahmslos, welcher Stellung oder Hautfarbe, für uns, für dich und mich in diese Welt gesandt hat, um das Opfer zu werden. Ich will dazu noch ein kleines Beispiel sagen. In einem Land wurde viel gestohlen. Und dann beschließt der Herrscher dieses Landes, wer beim Diebstahl erwischt wird, wird mit 50 Peitschenhieben auf den nackten Rücken bestraft vor dem ganzen Volk. Peinlicherweise war es seine eigene Mutter, die gestohlen hat. Und jetzt haben sie gesagt, was wird er machen? Lässt er die Strafe vorübergehen, ist er ungerecht. Lässt er die Mutter durchpeitschen, ist er unbarmherzig. So, und dann kam das Volk zusammen, war ein Schauspiel. Und dann verkündet der Richter, diese Frau hat 50 Peitschenhiebe verdient, sie hat gestohlen. Und dann hebt er seine Peitsche. In dem Moment springt der Gesetzgeber, der Sohn, zwischen Mutter und Richter und sagt, die Peitschenhiebe jetzt auf meinen Rücken. Begreifen wir, wie es Gott mit uns gemacht hat. Das, was wir verdient hätten, nicht nur die Peitschenhiebe, den sicheren Tod und die Verdammnis. Dafür lässt sich der Herr Jesus am Kreuz bestrafen und ruft als letztes Wort aus, es ist vollbracht. Und das ist die frohe Botschaft für jeden heute Abend, der noch nicht weiß, meine Sünde ist vergeben. Wisst ihr, wie einfach es ist, zum Herrn Jesus zu kommen? Du kannst heute Abend in dein Kämmerlein gehen und kannst vor Gott dein ganzes Herz ausschütten. Sag ihm, wie viel Mist du im Leben gebaut hast. Lüge, Zorn, da wollen wir gar nichts beschönigen. Wie viele Frauen haben ein Kind abgetrieben? Das ist Mord, das könnt ihr in dem Traktat nachlesen. Da habe ich ein Gebet formuliert, wie man beten kann. Aber wir sollten das aufrichtig dem Herrn sagen, denn nur dem Aufrichtigen lässt erst gelingen. Und wenn wir das heute Abend tun, dann können wir anfangen zu danken und dürfen sagen, danke, Herr Jesus, dass du alles für mich getan hast. Und dann merken wir, wie der Friede Gottes in unser Herz einzieht. Und dann kann man sagen, Friede meines Gottes, stille tiefe Ruhe, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Aber es beginnt damit, dass wir heute Abend erkennen, wir sind alle Sünder. Und Gott hat für die Sünde aller Menschen seinen Sohn dahin gegeben, seinen Sohn sterben lassen. Und wenn wir heute Abend, wie wir sind, wir wollen nicht versuchen, vorerst besser zu werden, sondern wir können zu dem Herrn Jesus kommen, wie wir sind, so schmutzig, dürfen wir kommen und können uns in die Retterarme des Herrn Jesus werfen und sagen, Herr, vergib mir meine Lebensschuld. Ich glaube, dass du Gott bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und gib mir diese himmlische, lebendige Hoffnung. Und ich darf auch sagen, wenn heute Abend jemand ist, der sagt, ich denke, ich schaff's alleine nicht, hab den Mut, uns anzusprechen. Hab den Mut, einfach hier zu bleiben, bleibt sitzen. Wir wollen gern mit euch beten. Und ich bin dankbar, dass Menschen mit mir gebetet haben, dass ich den Weg zum Herrn Jesus gefunden habe. Ich wünschte euch heute Abend, dass der Himmel in Bewegung ist, denn die Bibel sagt, dass sich der ganze Himmel freut, wenn jemand Buße tut. Und der Herr Jesus freut sich über Menschen, die sich als schuldig bekennen. Mehr als über Gerechte, die vielleicht sagen, ich bin zu gut. Nein, dann bin ich einer, der sagen darf, ich bin einer, den die Gnade fand. Und eigentlich sind wir Menschen alle Menschen, die die Gnade gefunden hat. Und ich würde so dankbar sein, um euretwillen, dass ihr heute Abend den Heiland annehmt, dass ihr glaubt, dass er für euch gestorben ist, dass ihr nicht nur sagt, ich glaube auch an Gott. Wir müssen den Weg, der zu Gott geht, Jesus Christus annehmen. Das ist die einzige Antwort. Wisst ihr, auch dieser Abend kann uns in der Ewigkeit in große Schwierigkeiten bringen. Wenn wir diese Botschaft an uns vorübergehen lassen, muss uns Gott daran erinnern, ich habe dir an diesem 21. September 2020 sagen lassen, wie du gerettet werden kannst, aber du wolltest nicht. Ach, das wäre schlimm. Deswegen suche Jesum und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen. Wir wollen uns jetzt erheben und miteinander beten. Du großer Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir heute Abend ganz herzlich für die Gabe deines Sohnes, dass wir dir nicht gleichgültig sind, dass du deinen Sohn ersehen hast, der Retter der Welt zu werden. Und Herr Jesus, wer zu dir kommt, den stößt du nicht hinaus. Du wartest heute Abend. Und hilf uns, dass wir uns nicht einreden, wir seien ja zu gut für den Himmel, sondern dass wir erkennen, wir haben gesündigt. Und du hast unsere Sünde gesühnt am Kreuz auf Golgatha. Aber nur der, der zu dir kommt, seine Schuld bekennt und lässt und dich als Herrn und Heiland annimmt, wird gerettet. Und das ist so einfach. Hilf, dass wir dein Wort, die Bibel lesen, dass wir dadurch immer mehr verwandelt werden in dein Bild. Und Herr Jesus, wir freuen uns auf dein Kommen. Aber ich bitte dich, rette in Eile. Rette in Eile hier in Niederlungwitz. Aber auch in der ganzen Umgebung, auch in Deutschland, in Sachsen, dass Menschen fragend werden. Herr, wir sind traurig, dass es viele gibt, die den Namen Christ tragen, aber weit entfernt sind von dir. Und das macht uns so traurig. Herr Jesus, segne diesen Abend und lass Freude sein im Himmel über Sünder, die Buße tun. Dir, Herr Jesus, sei Dank und Ehre. Amen.